Ja, ich habe tatsächlich schon Ton auf dem Mikrofon und möchte es nicht noch länger spannend machen. Danke, dass Sie ein bisschen gewartet haben, dass sich alle umziehen konnten und trotzdem doch noch einige geblieben sind, um noch ein bisschen nachzudenken über das, was wir gemacht haben oder das vielleicht als Impuls auch aufzufassen für eigene Gedanken, eigene Gefühle, die wir noch miteinander teilen können. Genau, das wäre vielleicht meine erste Frage an euch alle drei. Gibt es etwas, was euch besonders berührt hat oder etwas, was sehr weit weg war? Ist euch durch das, was wir gemacht haben, das war ja eine sehr assoziative Arbeit, etwas eingefallen oder hat euch irgendetwas irritiert? Habt ihr euch wiedergefunden in eurer Vorstellung von der Zukunft? Wer macht den Eisbrecher?
Also ich kann immer anfangen, ich kann aber immer weiter. Ich habe immer bloß das Problem, dass ich ich habe dann immer das Gefühl, jetzt sind drei Frauen hier vorne und ich bin der einzige Mann und da ist immer blöd, dann das Mikrofon zu nehmen. Aber ich kann auch das machen, ne? Das ist ja jetzt, man muss auch das kennen. Also ich habe mir in wirklich viele Sachen habe ich mich wiedergefunden quasi was mir dann, was ich aber wirklich ganz tolle Szene gefunden habe, das ist so wie im Kindergeburtstag, ne? So diese ganze Wünsche, die man so hat, irgendwo hinzubinden und das steigt dann hoffentlich nach oben und die Hoffnung, oder das Bild ist ja immer das, man hofft dann, das steigt zum Himmel, weil wir sind ja der überwiegende Teil noch, zumindest mal meine Generation, ist ja irgendwie sozialisiert mit Glaube und allem drum und dran und wenn es dann nach oben steigt, das ist ja auch wie wenn es in der Hierarchie noch übergeht, dann wird das ganze Ding erhöht, dann wird es umgesetzt und das ist eine tolle Geschichte. Aber das ist trotz alledem so eine schöne Sache, ein schönes, wirklich schönes Bild mit diesem Luftballon. Wobei ich denke, es genügt einfach nicht, sich das zu wünschen, sondern man muss schon auch dafür kämpfen und man muss sich dafür einsetzen und und da muss man aber immer wieder darauf hinweisen, dass man sich viel wünschen kann, aber da dazu gehört Konsequenz, da dazu gehört Einsatz und da dazu gehört manchmal einfach auch Kampf oder Ähnliches.
Mir geht's da ähnlich. Also ganz viele Sachen, eben autofreie Stadt, das war ja ein paar Mal gesagt, kam mir auch. Diese Hoffnung, dass meine Wünsche oder dass dass alles gut wird, dieser Optimismus und das irgendwo hingeben, das kenne ich auch. Ich bin auch Theologin und sehr gläubig aufgewachsen, sehr konservativ, und habe irgendwann mal auch meinen eigenen Glauben auch gefunden, aber dieses Urvertrauen, dass der gute Gedanke, die Hoffnung, dass die irgendwie gehört wird oder irgendeine von etwas gehört wird oder irgendwo hingeht und nicht verloren ist, da habe ich mich auf jeden Fall auch wiedererkannt. Also ich muss über ganz vieles, muss ich glaube ich noch nachdenken oder müsste es mir noch mal angucken, weil ich gar nicht so gut mitkomme, wenn es wissenschaftlich wird, dann muss ich mir überlegen, wie war das jetzt nochmal, 20 Uhr und 20.13 Uhr, das muss ich mir dann immer bildlich, 2011, muss ich mir bildlich vorstellen. Aber dieser Gedanke auch, dieses in die Vergangenheit schauen oder in die Zukunft schauen, also ich glaube, habe irgendwann mal für mich gelernt, da zu sein und dankbar zu sein in dem Augenblick und eben wie ich lebe, was ich mache in diesem Augenblick, wie ich mich entscheide, das bereitet mir auch irgendwie meine Zukunft. So.
Ich glaube, ich bringe einfach mal, ist das an? Ist das jetzt? Dankeschön. Ja, ich glaube, ich bringe einfach mal ein zweites Mikro in die Runde, das bin ich immer so bei umgeben. Ja, also vor allem auch diese, ich habe mich vor allem auch gesehen in diesem Tatendrang, der ja doch da ist und eben auch in dem Wunsch, ja was zu bewegen und eben diese Zukunft zu schaffen, die eben mindestens genauso gut ist wie unsere Gegenwart oder vielleicht auch noch wieder ein Stück besser werden kann, auf jeden Fall nicht schlechter wird. Und man sieht immer auch, dass dieser Wunsch nach Aktivismus ja auch da ist, auch sehr kollektiv verbreitet, aber diese Umsetzung, die fehlt ja dann oft meistens. Und das finde ich immer ist ein sehr interessanter Aspekt. Wenn man sieht, der Wille ist da und man möchte eine autofreie Innenstadt und die Intention ist da, aber es kommt dann nicht so ganz an, weil es dann an manchen Stellen wieder hakt.
Ja, ich glaube, wir hatten uns vorgenommen, einfach eigene Gedanken und Gefühle auf die Bühne zu stellen. Und dabei kommt, glaube ich, vielleicht so ein bisschen notwendig irgendwann heraus, dass die 3K, mit denen wir uns beschäftigen, im Moment sich irgendwie verändert haben. Das ist nicht mehr so sehr Kinder, Küche, Kirche. Es ist irgendwie im Moment Klima, Corona und der Krieg. Und das ist erstmal natürlich als Pfund bei so einem Zukunftsprojekt nicht so geneigt, so fürchterlich leichtfüßig, lachend oder so vorzugehen. Und gestartet waren wir eben einfach mit ein paar Fragen zur Zukunft und haben die Antworten zusammen kollagiert und dabei eben bemerkt, okay, eigentlich ist diese gerade in einer Stadt wie Aalen mit so vielen Naturwissenschaftlern und Physikern, Ingenieuren vor Ort, ist es schon dringend geboten, auch auf die relative Wirkung von Zeit oder Perspektive darüber zumindest nachzudenken. Und das haben wir mit dieser Begriffserläuterung dann gemacht und sind auch selber zu dem Punkt gekommen, hast du das jetzt verstanden? Wer hat das jetzt wie verstanden? Und haben das dann einfach versucht einzubauen als Assoziation. Und dann kam eben dieser entsetzliche Angriffskrieg und wir waren stark unter dem Eindruck und haben auch kurz dann irgendwie zusammengesessen und gedacht, können wir das überhaupt jetzt einfach so stehen lassen, einfach irgendwie so weitermachen? Das brach so hinein als für alle wirklich schreckliches Erlebnis. Und dann hab ich irgendwann dieses Gedicht mitgebracht und es ist so entstanden auf den Proben, dass wir das dann in unterschiedlichen Sprachen gesprochen haben. Also ein Gedicht aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und dass wir versucht haben, einfach assoziativ diesen Schrecken, den alle empfinden, dass plötzlich alle gezwungen sind, mit Worten und in der Ukraine eben auch leider mit Taten, die sie eigentlich gar nicht je tun wollten, sich sozusagen der Gewalt zuzuwenden. Und das ist wie so hineingebrochen und dann haben wir wieder weitergemacht und eben trotzdem, glaube ich, in allen auch diesen Wunsch nach dem, was ihr eben beschrieben habt, zu sagen, ja, das ist, es ist trotzdem nicht sinnvoll, sich dem zu ergeben, dem weiter nachgespürt. Sind jetzt sozusagen so ganz persönliche Erlebnisse, die wir gemischt haben, ganz alltägliche Sachen mit den ganz großen Wünschen. Begegnet euch das auch in eurer Arbeit, in eurem Leben, dass sich das so verbindet, das ganz Große mit dem ganz Kleinen? Ist das waghalsig oder erkennt ihr das wieder? Wie ist es mit der Zukunft? Denkt man jeden Tag ans Große oder wann denkt man sozusagen an den größeren philosophischen Kontext und wann sind wir mehr verortet im Hier und Jetzt?
Also da will ich vielleicht tatsächlich mal starten. Also bei mir ist das natürlich gerade definitiv noch immer ein Thema, auch wo es halt beruflich noch hingehen wird oder dergleichen. Und ich muss sagen, ich schwank dann immer so ein bisschen zwischen diesem, auch zwischen so einem Verdruss von, ja gut, wir haben jetzt noch so 4-5 Jahre, in denen noch alles halbwegs okay ist, dann wird es klimamäßig sehr kritisch. Und dann halt immer zu überlegen, gut, gehe ich jetzt vielleicht beruflich in eine Perspektive, die mich jetzt vielleicht finanziell nicht so absichert, aber halt eben glücklicher macht, dann eben dann auch ganz hart gesagt, lohnt es sich überhaupt auch noch irgendwas zu geben, was einen finanziell absichert? Sollte man nicht dann lieber noch die Zeit nutzen, irgendwie um einfach erfüllter zu sein? Das klingt jetzt sehr, sehr negativ, aber das sind natürlich alles Sachen, die man sich auch eben vorstellen muss, aber gleichzeitig kommt dann eben auch immer was ich glaube ich auch, was auch sehr menschlich ist, dieses, ja, es wird schon irgendwie weitergehen. Also so schlimm wird es ja vielleicht gar nicht, auch wenn man eigentlich weiß, dass das vielleicht gar nicht mal so richtig ist.
Ja, ich erlebe, ja vielleicht so aus meiner Arbeit heraus, ich erlebe ja quasi so Wendepunkte im Leben von anderen Menschen, zu uns in die Betriebsseelsorge kommen, Menschen, die in irgendeiner Form Probleme in ihrer Arbeit haben. Und jetzt zum Beispiel in der Burnout-Selbsthilfegruppe erlebe ich es sehr, wie aus großen Ambitionen und Zukunftsgedanken und Karrieregedanken dann ganz einfache und extrem wichtige Ambitionen werden. Also sprich, da geht es nicht mehr darum, oh, ich möchte so und so oft Urlaub machen, ich möchte das noch erreichen oder so, sondern da geht es ums ganz Wesentliche um, dass es mir gut geht, dass ich wertgeschätzt werde, dass ich Zeit wieder für meine Frau, für meine Familie habe. Sagt meine Frau, wir sind eine reine Männergruppe. In der Burnout-Selbsthilfegruppe und ich. und das erlebe ich halt ganz, ganz oft in den Beratungen, dass die Menschen da, also was halt wirklich im Wesentlichen dann wichtig ist, soziales Miteinander, sich austauschen, eine offene Hand, ein Gespräch. Also ich bin manchmal selbst, also als ich angefangen habe, war ich selbst verwundert, wie wenig es eigentlich braucht. Ich habe immer gedacht, ich muss eine Lösung anbieten und muss helfen und so. Und eigentlich braucht es ganz oft nur, dass ich da bin, zuhöre und Fragen stelle. Ja.
Tja, wann denkt man an das Große? Ganz sicher nicht oft. Sondern man denkt ab und zu über diese große Geschichte und auf den großen Bogen. Ich komme aus Aiwanger, weil sie jetzt sagt hat, in Aalen so viele Naturwissenschaftler. Wir haben leider keine Hochschule in Aiwanger, auch wenn wir sogar eine Hochschulstadt wären in Aiwanger. Aber wir haben natürlich unglaublich viele Pfarrer. Wir haben das, was alle fehlt. Wir haben überhaupt keine schöne Kirche hier. Wir haben eine schöne Bau, wir haben eine Basilika, wir haben unsere evangelische Stadtkirche. Also drei Schmuckstücke, die man gesehen haben muss. Und immer wieder triffst du ja einen Pfarrer, wo was drauf hat. Ich denke, man kann sich da Inspiration holen. Ich sage das jetzt ganz bewusst, weil wir gerade in Aiwanger haben und ich empfinde es wie ein Umbruch mit einem neuen schönen Baupfarrer. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, ich habe ein Haus mit schönem Bautblick. Ist natürlich toll, wenn du in Aiwanger wohnst und gehst ins Bett und dann siehst du einen schönen Baut. Dann weißt du, alles wird gut. Und dann sage ich zu meiner Frau, irgendwas stimmt heute nicht, der schöne Baut, der sieht so komisch aus. Und dann hat sie gesagt, sie weiß auch nicht, Orange Day. Mir hat dann die Frau beauftragt in der Stadt einfach gesagt, sie hat beim neuen schönen Bautfahrer angerufen und hat gesagt, ob er da nicht mitmöchte und der schöne Baut orange anstrahlt an diesem internationalen Orange Day. Und das wäre die letzte, ich sag mal, Jahrhunderte, also seit der Hexenverbrennung in Aiwanger, wäre das undenkbar gewesen, dass sowas passiert. Aber der Pfarrer, der hat sofort gesagt, tadellos, mach ich mit. Wenn du mit dem neuen Stadtpfarrer in Aiwanger sprichst, das ist echt super Idee. Und sowieso das Allerbeste ist, dass wir die Comboni sind. Wir haben Comboni-Missionare, die in Aiwanger immer ein sehr Theologie der Befreiung gelebt haben, seit den 70er, 80er Jahren. Und das ist sowas, wo du in der Begegnung mit den Jungs, das sind ja überwiegend Jungs dann, kriegst du wirklich so an mit dem Blick fürs Ganze. Und dann kriegst du dann auch nochmal mit, dass das so ein Kleinstadtleben dann irgendwo schon auch prägen kann. weil meine Frau zum Beispiel, die hat vor über 30 Jahren über diese Geschichte der Weltlade mitgegründet in Elbinger. Und das ist dann natürlich das, wo du immer diesen großen Bogen, den großen Bogen dann bei irgendwelchen Informationsveranstaltungen spannst, aber die kleine Geschichte, für mehr Gerechtigkeit auf der Welt zu sorgen und das nicht mit Blabla, sondern einfach mit Aktion, mit konkreten Handlungen, dass du dafür sorgst, dass es, und wenn es nur eine Familie ist, die, oder ein paar Familien in Südamerika, in Afrika, die durch das, was du machst in deiner kleinen Stadt, quasi ein ehrliches, aufrechtes Leben führen können und im Prinzip dann auch das hin, was wir Menschenwürde nennen. Und das sind dann so Geschichten, wo ich finde, das lohnt sich dann schon. Und wenn du das dann 30 Jahre machst und du siehst dann, wie trotzdem diese ganze Geschichte Richtung Abgrund oder Richtung Wand mit 180 steuert, dann kannst du dir immerhin kannst du sagen, du hast es probiert, ne? Und du hörst ja nicht auf, das zu probieren. Wir haben ja früher vor 40 Jahren so Lieder gesungen wie "Das Gras springt in Beton" und "Nicht resignieren" und hin und her. Und dieses Thema Hoffnung, ne? Ich denke, das spüre ich jeden Tag in meiner Arbeit mit geflüchteten Menschen. Ich bin da zwar nur der Chef und habe sehr wenig dann auch Kontakt mit unseren Geflüchteten, aber trotz alledem habe ich immer wieder Kontakt mit Geflüchteten, wenn die Menschen irgendein Anliegen haben, weil sie sagen, das kann nicht sein, dass es jetzt in diese Richtung geht. Und dann erinnere ich mich, dass wir auch 2015, wo wir teilweise über 200 neue Geflüchtete bei uns jeden Tag an der Pforte hatten, 1000 pro Woche, dass wir mit unseren Kolleginnen nicht eine Lösung für alle gesucht haben, aber wenn wir für einen einzigen dem noch irgendwie einen Schritt weiterhelfen könnten, dass er vielleicht zu seiner Familie kommt, die in Norddeutschland ist, obwohl er halt hierbleiben muss oder solche Geschichten, dann haben wir das gemacht und denke mir, dann hast du schon so dieses Gefühl, dass deine Alltagsarbeit, dass das, was du im Alltag machst, dass das für das Große und Ganze definitiv einfach auch bedeutsam ist.
Dass es Sinn ergibt, ja, was ich tue im Hier und Jetzt und heute und dass das eine Wirkung hat auch für die Zukunft. Wie ist das unter den Studentinnen und Studenten? Können die das auch so sehen?
Also ich muss sagen, ich studiere in Augsburg und wir haben eine sehr, sehr aktive Studierendenschaft. Also auch politisch tut sich da sehr, sehr viel und da ist auch wirklich Aktivismus da und nicht mal teilweise nur im politischen oder gesellschaftlichen Bereich, aber auch eben im künstlerischen Bereich ist eben auch so dieser Wunsch sehr groß, eben doch noch irgendwie sich weiterzuentwickeln und auch was zu bewegen und weiterzuhandeln, auch in so einen Gemeinschaftsgedanken auch reinzukommen. Und ich glaube, dass da einfach auch dieses Thema von Zukunft eben in ganz vielen Bereichen eben und ganz vielen Blickwinkeln einfach betrachtet wird, da es eben was ist, was ja auch für die kommende Generation jetzt und auch für uns ja noch ein sehr, sehr großer Teil im Durchschnitt noch sein wird von unserem Leben. Und da eben zu gucken, wie wir da jetzt irgendwie einen Weg finden, mit den Umständen, die ja auf jeden Fall kommen werden, eben umzugehen und wie man dann vielleicht auch trotzdem noch den Blick, aber auch, wie gesagt, auch im Hier und Jetzt behalten kann. Weil wenn man zu viel, zu lange in die Zukunft guckt, dann dreht man auch durch, glaube ich, auf Dauer. Also das ist wirklich auch was man wirklich dann auch in Maßen genießen muss, weil, wie du schon gesagt hast, die 3K sind sehr, sehr viel beängstigender geworden und wenn man sich da wirklich lange mit auseinandersetzt, das geht auf Dauer nicht. Also da muss man dann irgendwie sich dann wirklich in der Kunst oder in sozialen Interaktionen irgendwo einfach auch mal da eine Zukunft aufbauen, damit man eben so diese gesellschaftliche wieder irgendwie zusammenbringen kann, auch mit der eigenen Lebensrealität.
Wir teilen das Erlebnis, heute Zug gefahren zu sein, also in diesen überfüllten Waggons gesessen zu haben und ich bin aber ganz erstaunt gewesen. Also es war wirklich wie die Sardinen, an jeder Haltestelle kam die Durchsage, man sollte doch bitte andere Züge nehmen. Alle stöhnten nur in dem Abteil und sagten, genau, das ist total super, wenn man nicht noch 3 Anschlusszüge eigentlich kriegen muss. Und wenn man diesen verpasst, mit Sicherheit sie nicht mehr kriegt. Also schön ist die Theorie. Und es war trotzdem erstaunlich, trotz der Hitze, gab es wie eine stille Übereinkunft, dass alle versuchten, die doch noch Ankommenden irgendwie doch noch hineinzubekommen. So eine Gelassenheit, trotz der wirklich grenzwertig angenehmen Enge und Hitze, doch füreinander da zu sein. Niemand hat gemeckert, wer die Maske auf hat oder nicht. Und ich war total erstaunt. Ich habe mir das ganz anders ausgemalt gehabt und habe selber sehr oft erlebt, dass in Zügen, wenn es zu voll war, zu heiß war, zu dies, zu das, zu jenes, so ein Murren und ein Motzen und ein, es war irgendwie immer der andere schuld und die Deutsche Bahn sowieso das allerletzte. Das war heute nicht so. Und ich habe mich gefragt, okay, das ist vielleicht nur eine heiße Momentaufnahme, aber vielleicht ist es doch auch mehr. Gibt es eine Veränderung? Sind unsere Idole plötzlich eben nicht mehr Punks, sondern Gretas und Malalas, ganz andersdenkende? Oder geht einfach nur die Schere der Destruktiven und der Konstruktiven weiter auseinander? Wie erlebt ihr das?
Also ich fahre ja gerade wirklich sehr viel Zug und ich muss sagen, also es gibt beides. Es gibt wirklich Zugfahrten, da verliere ich den Glauben an die Menschheit komplett, weil dann gerade eben so dieses Miteinander und eben die Züge sind voll, aber es ist ja auch irgendwo trotzdem noch niemandes persönliche Schuld, also dass dann das Mitgefühl und das Verständnis füreinander auch sehr weit unten, aber ich hatte heute auch eine Fahrt, man hat dann irgendwie Momente, wenn dann plötzlich Leute dann in einem Vierer zusammensitzen, die da sich sonst nie begegnen würden und dann in Interaktion treten, dann gegenseitig mit einfach gesprochen wird, sich ausgetauscht und das sind dann immer Momente, die mir auch dann wieder so ein bisschen Hoffnung geben, weil ich mir denke, es geht doch. Und es ist ja eigentlich alles auch möglich und das sind dann so kleine Momentaufnahmen, die dann so das Ganze wieder ein bisschen in ein schöneres Licht rücken, finde ich.
Ja, mir fällt dazu ein, habe ich letztens erst erlebt, und zwar zum Thema Kirche. Wir haben ja alle mitbekommen, lebt nicht so gut bei meinem Arbeitgeber, und da fragen wir uns natürlich, die für die Kirche arbeiten, okay, was machen wir da eigentlich und wieso machen wir das? Und ich selber, also um mein Tun, also das Wesentliche, um seine Arbeit als sinnvoll zu erleben, ist ja, dass ich mich auch mit der Institution, mit meinem Arbeitgeber verbunden fühle, dass ich damit übereinstimme, dass es stimmig ist für mich und passend, dass ich sagen kann, ja, ich arbeite für die Kirche, kann ich aber nicht. Und so geht es ganz, ganz vielen von uns, die für die Kirche arbeiten. Und letztens erst, ich habe so ein Projekt gemacht, einen Blauwagen, vielleicht haben Sie den irgendwo schon mal gesehen, auf dem Spielplatz, genau, habe ich mit Azubis gemeinsam gemacht und das wurde gefordert von der Kirche komplett. Der Bau, der Kauf und jetzt habe ich den Förderer, quasi den Geldgeber kennengelernt, den Andreas, in meinem Alter, ein junger Typ, ein bisschen jünger als ich, also ein junger Typ.
Das ist alles relativ, glücklicherweise.
Nee, und es war total nett, weil er genau, also eben, es gibt so, so viele von uns, die so gerne diesen Job machen, auch des Glaubens wegen und auch ja, unseres Glaubens wegen und der Botschaft wegen. Und irgendwie was bewegen wollen. Und man merkt dann, okay, da ist irgendwie doch noch Hoffnung und irgendwie doch noch eine Aufbruchsstimmung und man möchte es gut machen, also anders machen und vielleicht auch nicht mit der Institution, mit den gekleideten Männern, mit den alten weißen Männern, würde ich jetzt so sagen, sondern anders, aber weil Frauen haben wir ja nicht. Ja, und da erlebe ich halt irgendwie einen guten Zusammenhalt und so eine Hoffnung auch, dass es irgendwie doch gut sein kann. Ja.
Da gebe ich auch noch meinen Senf dazu. Ich meine, das Beispiel, ich werde jetzt fast wieder auf die Zuggeschichte zurückkommen und hätte dann gesagt, also wir sind die Leute, die im Zug fahren, die kommen mir sowieso immer viel, viel rücksichtsvoller, sozialer und entspannter vor. wie dieses Volk, wo die Straßen unsicher macht mit Blechkisten, hat wahrscheinlich, ist das auch wieder so eine persönliche Sache, weil ich an der Bundesstraße wohne und du kannst bei dem Wetter eigentlich nicht mit zu einem Fenster schlafen, wenn du keine Klimaanlage hast, aber mit offenem Fenster kannst du an der Bundesstraße auch nicht schlafen und zwar nicht, weil man dieses Vorbeirollen nicht ertragen könnte, das ist ja bloß ein Rauschen, oder ist es, sondern weil da immer diese Wahnsinnige vorbeifahrt. Meine Tochter, die ist 26, die hat gesagt, was bildet die sich eigentlich ein, sich sowas rausnehmen zu können? Quasi mitten in der Nacht, in der 40er-Zone, mit so einem Auto, da muss man bloß, da kostet 4.000 Euro mehr, hat mir so ein Mercedes-Händler mal gesagt. Und dann drehst du rum und dann wird er auf einmal ganz laut und fängt zum Knattern und zum Schießen an. Und mit sowas fahren die dann nachts um 12 Uhr, dann nicht mit 40, wie vorgeschrieben. Wenn ich dann mit dem Fahrrad von meinem Arbeitsplatz heimfahre, dann muss ich 500 Meter Bundesstraße fahren. So wie heute um 15.40 Uhr, ich habe mir das heute notiert, weil ich das ein Firmenwagen war und ich die Aufschrift gelesen habe und habe gedacht, ich schreibe eine Mail an den Chef und sage, er soll seinen Mitarbeiter eine Nachschulung empfehlen, weil es einfach ungehörig ist, wenn man mit einem Lieferfahrzeug, einem Radfahrer quasi, also gefühlt so, vielleicht war es ein halber Meter, vorbeifährt, dann das Fenster runter kurbelt hat, und dann rausschreit, Drecksradler, fahr auf dem Gehweg! Was ja verboten ist, ne? Man darf ja nicht auf dem Gehweg fahren, sonst wird man bestraft mit viel Geld. Und dann denke ich mir, so diese Leute, wo sich in den Zug reinsetzen, immer ganz entspannt. Meistens, also es gibt natürlich auch andere Geschichten, aber ich habe das auch erlebt, wo ich letzte Woche von Stuttgart gefahren bin, mit dem 23:30 Zug nachts, wo du denkst, ich glaube das nicht, das ist ja Völkerwanderung Richtung Bahnhof. Und dann ist der Zug schnabelvoll, es fahren natürlich von einem Gleis zwei Züge ab, der verspätete Richtung Blochinger vorne, wo dann halb Alentourismus in Blochinger Zug einsteigt und dann kommt die Durchsage, wir fahren nach Blochingen und du denkst, Gott sei Dank, ja, du wolltest ja auch nie wieder mit einer deutschen Bahnwagen fahren und vorne sind die moderne Go Ahead. Und dann steigst du nochmal aus und kriegst das ganze Ding, der ist aber genauso voll und dann hält er in Cannstatt. Ne? Und was war in Cannstatt auf dem Wasser letzte Woche, Hosenkonzert, 40.000 Leute und die kommen alle gefühlt in diesen Zug rein, aber das ist kein Problem, die sind natürlich bestens gelaunt und zwar bestens gelaunt und nicht sturzbetrunken, sondern bestens gelaunt, das waren da auch Kinder dabei mit 8 Jahren, die erst das Hosenkonzert erlebten und das ist dann eine tolle Geschichte und den großen Bogen, den denke ich mir dann immer wieder, wenn ich gerade so ja, einfach so auch diese Zukunftsangst. Und das Blöde ist, wenn du Richtung 60 gehst, Eva hat jetzt vorher geschätzt, du denkst an deine Jugend zurück. Ne? Also ich kenne Leute, die haben ihr Abi nicht fertig gemacht, weil sie gesagt haben, hey du, in nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder in 3 Jahren fliegt die Bombe. Was soll denn das ganze Ding noch? Also wir haben ja ganz, ganz reale Atomkriegsgefahr gehabt. Helmut Schmidt hat nachgerüstet, wahrscheinlich hat er die Welt gerettet vor einem nuklearen Aus. Vielleicht ja auch nicht, aber das ist egal. Alle hat es nicht stattgefunden, aber wir haben diese Zukunftsangst. Das war ja völlig klar, das geht nicht mehr lang. Und das denke ich mir gerade auch wieder. Aber was haben wir gehabt? Wir haben eine riesenstarke Anti-Atomkraft-Bewegung gehabt. Wir haben eine unglaublich starke Pazifismus-Bewegung damals gehabt. Und jetzt haben wir eine unglaublich starke Umweltbewegung. Greta sei Dank, wo das dann einfach brutal hochgekommen ist. Und wenn man sich dann überlegt, ich meine, das ist so eine Geschichte, wo man ja wirklich immer auf den Hut geht, weil ich habe mal Konrad Lorenz gelesen, den darf man glaube ich auch nicht so richtig lesen, aber ich habe es gelesen, das sogenannte Böse über die intraspezifische Aggression, liest sich leicht, also viel leichter wie der Titel vermuten lässt. Und der Konrad Lorenz sagt in dem Buch, dass die Wissenschaft ja immer nur noch den Missing Link sucht zwischen Homo sapiens und dem Affen. Ne? Aber der Konrad Lorenz hat gesagt, ich habe es gefunden. Und er hat gesagt, wir sind noch gar nicht der Homo sapiens, sondern wir sind erst so das fehlende Glied. Weil, wenn man sich das anschaut, also mein Vater ist kein geborener Grüner, sondern mein Vater, der ist sozialisiert in der Nachkriegszeit, aufgewachsen im kleinen Dorf als Kriegskind, sehr katholisch, sehr konservativ, Mutter wahrscheinlich nationalsozialistische Erziehungsmethode, wie das üblich war, Ende 40er Jahre. Dieser konservative Katholik, der sagt mir Mitte der 70er, weißt du, bis du 18 bist, da gibt es kein Auto mehr, weil Öl und Erdgas geht ja runter. Und das sagt mir jetzt dieser Koordinaturwissenschaftler, Verwaltungsmann, Mitte der 70er, und du denkst dann auch, sag mal, wie blöd sind die Leute eigentlich? Das gibt es doch gar nicht. Man weiß das alles. Also mein Vater hat damals nicht den Bericht vom Klapperflohengläser gehabt, sondern der hat, das war einfach banal, Erdgas, irgendwann ist es aus, Öl, irgendwann ist es aus. Und man fährt und fährt und macht und Wachstum und jeder sagt es, trotzdem geht es weiter. Und jetzt habe ich trotz alledem die Hoffnung, so wie es dann nicht zum Atomkrieg gekommen ist, Ende 80er, dass es auch jetzt nicht zum Kipper kommt. Wir haben schon mal die Ozonschicht gerettet, wo wir dann neue Kühlschränke gekauft haben, das war glaube ich auch in den 80er oder in den 90er. Und ich habe die Hoffnung, weil wir haben jetzt die Bewegung und vor allem irgendwie hast du den Eindruck, dass sich zumindest mal die Politik bei uns in Europa, wo doch immer wieder auch schrittbar ist für Technologie, dass sich die in die Richtung bewegt, wo Richtung Nachhaltigkeit geht. Und von daher, und sowieso, dass der Fassbinder recht hat, Angst essen Seele auf. Und das hat überhaupt gar keinen Wert.
Wow, sehr schöne Worte. Ich möchte, wir kriegen ganz viel. Ich wollte noch, das sind so viele so tolle Anregungen, wie wir es schaffen können, eben im Hier und Jetzt den Schrecken nicht auszublenden und eben trotzdem froh zu sein. Vielleicht eine letzte Frage, bevor ich es auch weiter öffnen möchte ins Publikum. Wie kommt es denn eurer Meinung nach bloß, dass, wenn uns das auch eigentlich klar ist und auch gar nicht so schwer ist, alles klar zu machen, dass wir doch im Alltag so gern den Blick eben dafür verlieren? Also, dass es eben geschieht, dass leider diese Burnout-Gruppen relativ stark florieren. Kann auch noch ein Beispiel sagen, Nathalie Knapp, der unendliche Augenblick. In dieser Publikation erinnert sie daran, dass Martin Luther dreimal den Weltuntergang prophezeit hat. Ich bin protestantisch. dass das nach ihrer Beobachtung einfach eine Reaktion war von dem Übergang zwischen Mittelalter zur Neuzeit, dass unglaublich viele eben diese Weltuntergangsfantasien hatten und nach ihrer Beobachtung wir wieder in so einem Moment der Zeitenwende sind, um diesen Begriff mal in einem anderen Kontext zu gebrauchen. Und deswegen die Menschen auch so starke dystopische Gefühle vielleicht nur haben, aber dass das Hier und Jetzt, der unendliche Augenblick, das Leben selbst ist. Ja, warum fällt es uns so schwer, oder warum gerät es uns so gern mal aus dem Blick, warum ist es plötzlich so übermächtig, dass in 5 Jahren ich vielleicht mit meinem Studiumabschluss gar nichts mehr machen kann?
Also ich glaube, weil das jetzt halt auch einfach ein Stück weit eine real wissenschaftlich belegbare Bedrohung ist. Also natürlich, wenn man sich jetzt gerade die Zeiten von Luther anguckt oder auch noch ein paar Jahrhunderte früher, da war ja der jüngste Tag immer gefühlt für nächste Woche angesetzt. Also es war ja eigentlich da so das Ding immer und so das, wovor man Angst haben konnte. Aber wir können ja heute sagen, es ist ja nicht eingetreten. Also wir sind ja immer noch da und es ist ja noch nicht passiert. Also ich bin Atheistin, kann ich vielleicht an der Stelle sagen. Und ich glaube, das ist halt einfach eine real belegbare Sache, das ist spürbar. Wir merken das, in Europa brennen die Wälder haufenweise, wenn man jetzt durch die Stadt läuft. Es ist Mitte Juli und alle Bäume sind komplett ausgetrocknet. Die Blätter liegen schon auf dem Boden, als wäre es mitten im Herbst. Und es ist halt einfach real, es ist da und es lässt sich halt immer schwieriger wegdrängen. Und wie du auch gesagt hast, wir wissen das ja jetzt seit Jahrzehnten eigentlich auch, dass es eben da ist. Aber wir haben den Start eben sehr, sehr verspätet bekommen. Und ich glaube, dass das eben dadurch, dass diese Dringlichkeit jetzt auf einmal so stark ist, dass das eben auch einfach ein Grund ist, dass wir sagen, so, ja, im Moment bleiben ist wichtig und ist auch fürs eigene Seelenheil sehr wichtig, aber es wird halt schwieriger, wenn die Zukunft sich halt immer deutlicher abzeichnet.
Mach.
Ja, so genau das. Und wenn wir jetzt auf Burnout oder auf die Menschen, die zu uns kommen, zu sprechen kommen, ich glaube, wir sind auch, leben jetzt gerade auch in so einer Gesellschaft, die, wo eben zum Beispiel der große Sinngeber Kirche keine Rolle mehr spielt, für viele keine Rolle mehr spielt, wo wir digital sind und quasi eigentlich die Welt kleiner ist, aber dann doch irgendwie größer. Jeder ist so für sich alleine, also ganz viele soziale Komponenten sind weggebrochen. Vereine, wie gesagt, die Kirche, Familien leben ganz verstreut. Also zu meiner Familie muss ich auch 2,5 Stunden fahren, das ist jetzt nicht viel, aber trotzdem, also ganz viel, doch, ja schon. Meine Kinder wachsen ohne Großeltern irgendwie auch, das ist so. Und wir haben 1000 Möglichkeiten, wir können alles wählen, wir können jeden Tag, müssen wir uns irgendwie für irgendwas oder können wir uns für irgendwas Neues entscheiden. Wir können uns unseren Glauben irgendwie aus verschiedenen Glauben zusammensetzen. Also das alles irgendwie kann toll sein und es kann aber auch zu viel sein. Und dieser Verlust von, so nehme ich das zumindest wahr, dieser Verlust von vom Spüren, zum Beispiel in der Arbeit, dass mein Handwerk, dass ich sehe, was ich geschaffen habe, wofür es benutzt wird, ja, dass ich spüre, dass mein Wesen, meine Arbeit, was ich bin, bedeutsam ist über mich hinaus, für andere Generationen. Also ich glaube, das geht ganz viel momentan verloren. Corona hat zumindest uns, mir auch, irgendwie geholfen, wieder dahin zurückzukommen, zu Sachen anzupflanzen, zu backen und es mal wieder zu spüren. Also deswegen haben wir alle angefangen, nicht nur durch die Angst, aber auch dieses Backen, dieses Zusammensein und zu spüren, wie wichtig Berührung ist. Das hat zumindest irgendwie, das war zumindest das Positive, dass wir merken, dass was wir tun, hat irgendeine Bedeutung und das Produkt ist gut, was wir machen. Oder, ja.
Ich möchte jetzt gar nichts mehr dazu fügen, sondern das einfach so stehen lassen.
Gerne, wir können ja auch einfach weitergeben. Ich mag das vielleicht auch ins Publikum fragen. Sind diese Krisen, die wir erlebt haben, sind die vielleicht auch Chancen? Also es klingt ganz schrecklich, aber birgt sich darin eine Chance?
Ja, damit verknüpft, die Hoffnung. Und wenn ich jetzt ganz aktuell, das ist ja schon ein paar Mal angeschnitten worden, dran denke, wir sind ein Volk von teilweise von großen Egoisten. Und trotzdem hat jetzt der Krieg in der Ukraine letztlich eine Welle der Hilfsbereitschaft bei uns ausgelöst, die man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Wir sind hier auf diesem Areal. Da drüben sind die großen Wohnungen. Da kam ein Wohnungsbesitzer und hat eine komplette Wohnung einer ukrainischen Familie zur Verfügung gestellt. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich bin ein alter Pfadfinder. Ich habe vor meinem Haus einen Fahnenmasten von jeher und habe dann jetzt seit Beginn des Krieges die ukrainische Fahne gehisst. Und ich stand mal im Garten, plötzlich kam ein Ehepaar vorbei mit dem Sohn und eine Oma. Und die schauen die Fahne an und mich und sagen, haben Sie Wohnung? Dann habe ich spontan ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich wohne in einem kleinen Einfamilienhaus. Meine Frau ist vor 8 Jahren gestorben, ich bin allein. Ich hätte eigentlich Platz, zum Übernachten hätte ich Platz. Aber ich habe nur ein Bad, ich habe nur eine Küche. Ein Zusammenleben wäre äußerst schwierig, wenngleich ich das auch schon überlegt habe. Am gleichen Tag, das Ding hat mich beschäftigt, bin ich in die Stadt gefahren, habe in der Stadt einen Mann getroffen, von dem ich wusste, dass er Immobilien besitzt in Aalen. Die habe ich angesprochen und sage, Sie sind ja auch nicht gerade Ärmste. Dann sagt er, ja, Sie haben eigentlich recht und ich weiß auch, dass Eigentum verpflichtet. Und ich sage, würden Sie auch eine ukrainische Familie aufnehmen? Dann schaut er mich an und sagt, wenn Sie mir eine empfehlen, tue ich das. Aber nur wenn Sie mir das machen. Er kannte mich. Er hat die ganzen Aufrufe der Stadt, die hat er negiert. Also gut, dann habe ich tatsächlich mich umgehört. Die Leute, die bei mir waren, die konnten nicht Deutsch, die haben nur immer gesagt, 30, Hausnummer 30. Ich wohne in Hirschbach, ausgefahren, nach einem Haus geschaut mit Nummer 30. Habe die Leute getroffen, tatsächlich, die haben beengt gewohnt, 4 Personen, aber ganz kleine Wohnung, die brauchen eine größere. Habe dann Kontakt aufgenommen, da kam dann eine Ukrainerin, eine junge Dame, die wunderbar Deutsch konnte. Und dann haben wir dann bei dem Mann ein Treffen gehabt, aber das Haus war auch wieder negativ. Also ich meine, da war genügend Wohnraum, ein Schlafraum da, aber unten in der Küche wieder gemeinsam. Also kurzum, das hat sich zerschlagen, und zwar auf Wunsch dieser ukrainischen Familie, die sagen, wir haben bereits was anderes im Auge. Aber am anderen Tag kamen die plötzlich zu mir in die Wohnung und zu diesem Mann, der Geschäftsmann in Aalen, und haben mir frisch gekocht eine Nationalspeise gebracht aus ihrer Heimat, als Dank, dass ich mich da ein bisschen eingesetzt habe. Also ich meine, gleichzeitig registriere ich jetzt, wir haben eine große Euphorie gehabt in der Hilfe für die Ukraine, aber die lässt nach, die erlahmt, und die Gefahr ist groß, dass wir vor allem Heizungsfragen und solche Dinge, diese ganze Problematik vergessen und die Hilfsbereitschaft immer weniger wird. Dabei ist der Krieg ja leider Gottes noch längst nicht aus. Das möchte ich nur.
Ich möchte... Hallo.
Geht.
Ja, hallo. Ich möchte nicht nur gehört werden, ich möchte auch gesehen werden. Deshalb stehe ich auf. Sie sehen ja meine Körpergröße. Ich möchte zu der ganzen Diskussion etwas sagen aus einer interkulturellen Sicht. Mein Name ist Ganeshan, ich komme aus Indien und ich bin ein 68er. Ich habe in den 60er Jahren in München studiert, Germanistik und internationale Politik. Dann war ich 32 Jahre lang in Indien Professor für Deutsch. Jetzt seit 15 Jahren lebe ich in den USA in Atlanta. Also ich bin ein indischer Amerikaner und amerikanischer Inder, den Kolumbus nie getroffen hat. Ich möchte sagen, mit der Lebenserfahrung, die ich habe, ich bin nur 75 Jahre jung, ich glaube, man muss das verstehen, dass man über die Zukunft nicht zu viel Gedanken machen kann und darf. Denn es gibt einen schönen Spruch, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist schon da, deshalb haben wir gegenwärtig viel zu tun. Wenn wir aber die Gegenwart nicht gewissenhaft behandeln und bewältigen können, dann bleibt jeder Gedanke über die Zukunft nur eine Theorie. Theorie belehrt, Praxis lehrt. Eine Sache möchte ich Sie alle bitten, bei jeder Diskussion, weil ja immer jetzt auch eine gewisse internationale Solidarität gerne also praktizieren, man darf nie vergessen, dass es gibt nicht nur ein Zeitkonzept auf der ganzen Welt. Das Zeitkonzept unterscheidet sich vom Kulturkreis zu Kulturkreis. Die europäische Denkweise basiert auf zwei Sachen. Einmal immer entweder oder denken. Asiatisches sowohl als auch. Das ist ein großer Unterschied. Zeit genauso. Die europäische Denkweise ist linear. Es gibt einen Beginn, es gibt ein Ende. Deshalb gibt es auch keine Wiedergeburt. Asiatisches Denken ist anders. Wir glauben an ein Zeitkonzept, das kreisförmig ist. Das heißt, wir sagen, jeder Augenblick ist ein Beginn, jeder Augenblick ist auch ein Ende. Meine amerikanischen Studenten haben mich gefragt, wieso ist das möglich? Ich habe gesagt, ganz einfache Logik. in diesem Augenblick, wo ich jetzt spreche, wird irgendwo auf der Welt ein Kind geboren. Also Beginn des Lebens. In diesem Augenblick stirbt auch irgendjemand. Ende des Lebens. Ich glaube, das ist, was wir beachten müssen. Und deshalb gibt es auch viele Missverständnisse, weil man das Zeitkonzept von anderen nicht versteht. Man sagt immer, man sagt mein Freund Erwin auch manchmal, also ich bin ein Freund von Erwin, wir kennen uns seit 55 Jahren. Ich bin hier auf Besuch, ich komme gerade aus Atlanta für ein paar Wochen, ich wollte ihn noch sehen. Und man sagt oft, die Inder sind unpünktlich. Die Inder sind nicht unpünktlich. Die Inder haben ein anderes Zeitkonzept. In Hindi haben wir ein Wort, Kal. Das ist die Mehrheitssprache in Indien. Das Wort Kal bedeutet sowohl gestern als auch morgen. Wir haben ein Wort Parson. Parson bedeutet sowohl vorgestern als auch übermorgen. Das erklärt alles. Ja? Und das, glaube ich, ist eine Sache, womit ich mich immer beschäftige. Und ich weiß nicht, was die Zukunft jetzt mir bringen wird, aber ich gehe immer davon aus, im Augenblick habe ich absolut keinen Grund, mich über irgendetwas zu klagen. Und das ist auch, weil mit diesem indischen Konzept glauben wir an Wiedergeburt. Und was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, Wiedergeburt heißt, ich komme wieder, ich komme immer wieder. Deshalb, das gibt mir eine gewisse Zufriedenheit im Leben. Also was ich heute habe, damit bin ich zufrieden. Das heißt, wenn ich jetzt ein kleines Auto habe, macht nichts. In meiner nächsten Geburt kriege ich ein besseres Auto. Wenn ich einen Ehepartner habe, der ganze Zeit mich unter Stress setzt, macht nichts. Im nächsten Leben habe ich einen besseren Lebenspartner. Auch mein Lebenspartner denkt auch genauso, das weiß ich. Und das ist, was für mich wichtig ist. Man fragt mich oft, wo sind Sie glücklich, in Indien oder in Deutschland oder in Amerika? Ich sage, egal wo ich bin, ich versuche immer, nicht unglücklich zu sein. Dankeschön.
Jetzt sehe ich keine Wortmeldung mehr und würde einfach insofern die offizielle Runde auflösen und herzlich dazu einladen, vielleicht noch ein bisschen an der Bar zu sitzen und auch in kleineren Gruppen ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank für Ihre Beiträge, Ihre Aufmerksamkeit und vor allem euch dreien fürs Kommen und das nette Gespräch.